ist es Sünde?
Ja, also.
Der Podcast, der unsere täglichen Gewohnheiten unter die Lupe nimmt und nachguckt, ob sie sündhaft sind und wir uns ihrer schämen müssen und sie deshalb vielleicht besser ändern sollten. Heute geht's im wahrsten Sinne des Wortes um Gewohnheiten, denn wir fragen:
Ist es Sünde, im Hotel Mama zu wohnen?
Urs und Alex, erstmal hallo.
Hallo.
Was glaubt ihr, wie viel Prozent der 30-jährigen Deutschen noch bei den Eltern leben? 30 Jahre alt, lebt noch bei Mama und Papa. Ja, komm, schätz.
23 Prozent.
Nee, mehr. 42.
Es sind weniger. 13 Prozent der Männer und nur 6 Prozent der Frauen. Aber mit 40 Jahren leben auch immer noch 5 Prozent der Männer und 2 Prozent der Frauen bei ihren Eltern. In welchem Land in Europa bleiben die Menschen am längsten zu Hause?
Italien.
Kroatien.
Sehr gut. Hast du vorher eine Recherche gefunden?
Ja.
Und weißt du auch warum? Immobilienpreise hoch und Durchschnittseinkommen verhältnismäßig niedrig. Dann hast du auch gefunden, wer am frühesten auszieht.
Schweden.
Finnen.
Schweden, genau. Ja, ja, okay.
Aber vielleicht hast du auch eine andere Statistik gefunden. Nee, da muss
Finnen,
man auch mal
Finnen, stimmt. 17,5 Jahre.
Finninnen und Finnen. Auch bevor wir hier weiter in die Diskussion einsteigen, stellen wir natürlich die rituelle Eieruhr. Und ich darf euch nochmal daran erinnern, nicht zu sehr ins pastorale Schwafen abzugleiten, damit ihr keine pastorale Hupe kassiert. Alex, du hast noch aus einer der vergangenen Folgen eine kleine Strafe abzuleisten. Urs, welches Wort muss Alexander einbauen?
Rollkragenpullover.
Das sollte zu schaffen sein. Und dann geht's auch schon los mit dem Bekenntnis. Alex.
Ja.
Wie lange hast du im Hotel Mama gewohnt?
Ich bin ausgezogen mit 19 Jahren. Wie sieht's bei dir aus?
Oh, viel länger. Ich weiß es nicht so ganz, ganz genau, weil das bei mir so schleichend war. Ich hatte schon eine Wohnung in Münster, war aber auch noch viel zu Hause, Wäsche und so. Ja. Ah, ich glaube so mit 23, sowas, irgendwie 23, 24 vielleicht dann endgültig dann die Wohnung in Münster gehabt. Und Urs?
Ja, deine Mutter war Alkoholikerin,
dein Papa ist früh gestorben, natürlich. Deshalb warst du schon ganz früh auf eigenen Beinen.
Oh.
Wann bist du?
Ja, das ist richtig. Also ich bin mit 18, 19 zum Zivildienst ausgezogen oder während des laufenden Zivildienstes bin ich da weggelaufen, muss man sagen. Deswegen kann ich mir das eigentlich gar nicht auf die Fahne schreiben. Das war keine Wahl, sondern das ging gar nicht anders.
Ja, das ist ja auch nicht was man sich sowieso auf die Fahne schreibt. Also du bist sehr früh ausgezogen und naja.
Na, es gibt schon Leute, die sind sehr stolz darauf, die sagen, ich bin schon mit 16 zu Hause und so.
Gut. Ne? Also auf jeden Fall, das muss man sagen, hast du nicht in einem Hotel Mama gewohnt, das war bei dir ja sehr, sehr schwierig.
Nö, das war sehr, sehr schwierig und wie gesagt, da gab es keine Gründe zu bleiben.
Wie steht ihr denn dazu? Du bist ja relativ, Alex, zu normalen Zeiten ausgezogen. Ich vielleicht ein bisschen spät, hab ein bisschen was gebraucht. Findet ihr das gut, wenn Leute früh ausziehen oder?
Ja, ich finde das total gut. Mhm. Ich kann das so überhaupt gar nicht verstehen, warum man diese Zeit hinauszögert. Mhm. Ich wollte unbedingt ausziehen.
Mhm. Ich würde dich, Urs, gerne fragen, wann möchtest du, dass deine Kinder ausziehen? In welchem Alter sollen die sein?
Da kann ich dir eine emotionale und eine rationale Antwort geben.
Ich kann es mir denken, aber die lautet draußen nicht, also bitte.
Also die emotionale Antwort ist gar nicht.
Mhm. Alle drei nicht?
Nein, alle drei nicht. Und die rationale Antwort ist ja, so wie Alex das sagt. Ne?
Mhm.
Also die sollen am besten nach dem Abitur irgendwo anders hingehen, Auslandsjahr oder irgendwo weit weg, was heißt weit weg, aber irgendwo anders, wo sie nicht direkt in unserem Dunstkreis sind, FSJ oder Freiwilligendienst oder was weiß ich machen oder studieren gehen, weil ich glaube, dass das eine wichtige Erfahrung ist und die Erfahrung zeigt ja auch, und das sagen ja auch die Statistiken, wenn sie einmal weg sind, außer es kommt eine Pandemie, wenn sie einmal weg sind, dann bleiben sie auch weg. Die allerwenigsten sagen dann, ich ziehe nochmal bei Mama ein.
Oh ja, ist einer nochmal zurückgezogen? Aus irgendwelchen Gründen? Also ich kenne nämlich ein Beispiel. Eine Ex-Freundin von mir ist nochmal wieder zurückgezogen, weil das die einzige Möglichkeit dann war in einer Lebensphase.
Ja, Solche Leute kenne ich auch genug.
Ne? Du?
Ja, tatsächlich bin ich nochmal für ein halbes Jahr zurück zu den Eltern gezogen, als ich von Münster wegging, um meine erste berufliche Stelle anzutreten und noch nicht sofort eine Wohnung hatte.
Wie alt warst du da?
Da war ich 30.
Und wie gut oder schlimm war das?
War okay. Also wir hatten ja schon, ich war schon verheiratet und so weiter und wir hatten unsere Wohnung auch noch in Münster. Ich habe dann unter der Woche gearbeitet, in meinem Elternhaus gewohnt, war am Wochenende dann zu Hause, war aber auch ganz froh, als das nach einem halben Jahr, dreiviertel Jahr.
Und dann wieder im Kinderzimmer oder was?
Ja, tatsächlich.
Hing da noch das Rune Brazit-Poster an der Wand? Oder?
Und Winton Kiwi-Rufer, natürlich.
Oh, ja, Gott, geht's jetzt wieder nur um Fußball? Wir reichen den Ping nach, wer das ist.
Also das war... Ach,
das musst du doch keinem
erzählen. Jeder weiß, wer das ist.
Rune Brazit war in den 90er Jahren ein norwegischer Abwehrspieler, der mit Werder Bremen zahlreiche Titel gewann. Winton Rufer war ein neuseeländischer Stürmer und Teamkollege von Rune Brazit. Er war Bremens Topscorer in den 1990er Jahren. Beide sind Vereinslegenden.
Urs, hast du dann nochmal später zu Hause gewohnt oder bei deiner Oma?
Nein, beides. Also bei der Oma ging das auch nicht mehr. Und bei meiner Mutter war es ja gar nicht möglich, weil kurz nachdem ich geflohen bin, wurde ja die Wohnung aufgelöst, kann man nicht sagen. Sie wurde rausgeworfen und hat dann auf der Straße gelebt. Also es gab gar kein Zurück. Mhm.
Ich habe ja zweimal im Hotel Freunde gewohnt, ja. Also einmal bei dir, ja, und einmal bei Hannes.
Hannes ist unser Techniker.
Ja, genau, der das hier alles schön mitschneidet und hoffentlich die Stellen nie veröffentlicht wird, von denen wir wollen, dass sie rausgeschnitten werden. Also, bei den beiden habe ich ja jeweils ein Zimmer gehabt und das möchte ich hier jetzt öffentlich auch nochmal sagen. Ach, und ich bin dieser Zimmer beraubt worden. Durch so ein ganz egoistisches Kinderkriegen. Warum das egoistisch ist, habt ihr in der Folge mit Martina besprochen.
Ja,
ne?
Ganz genau.
Super.
Na, und das hört sich jetzt humoristisch an, aber das ist schon eine tiefe Verletzung für Christoph.
Das ist eine sehr tiefe Verletzung. Wollen wir jetzt nicht weiter
vertiefen. Die auch nicht verziehen werden.
Ja, es reißt auch nur weiter auf. Also, wir reden über das Wohnen im Hotel Mama. Kennt ihr denn Beispiele von Leuten, die so richtig lange
Ja, oh ja.
Okay, sag, wie lang? Und Vorsicht, keine Namen nennen. Veränder die Namen.
Immer noch nie woanders gewesen in meinem Alter. Und
da, also Ende 20, Anfang 30.
Ja, also 50. Ja,
50. Hm.
Und, oder ich glaube noch nicht ganz. Und noch nie woanders gewohnt. Ja. Und da ist es sogar
Gibt's
so.
Gibt es dafür verständliche Gründe?
Oh, das führt, glaube ich, zu weit. Okay. Verständliche Gründe weiß ich nicht. Es hat, also ich glaube. Es gibt einfach gar keinen Bedarf, das zu tun. Man hat sich da eingerichtet für beide Seiten und das muss man auch sagen, für beide Seiten ist das okay. Mhm. Ich glaube wirklich, für beide Seiten ist das okay.
Ich kann das nicht nachvollziehen.
Ja,
ich weiß, dass das so ist, aber ich krieg das nicht
verkauft. Ich will überhaupt nichts über deine Beziehung zu deinen Eltern sagen, aber es gibt Leute, die sind, man kann das ja... auf zwei Seiten sehen. Also entweder sind die Leute total unselbstständig und brauchen das Hotel Mama, ne? Das haben ja auch Leute hier in der Vorbereitung gesagt, dass die da gar nichts von halten, von diesem Begriff, also Psychologen, Entwicklungspsychologen, weil der sofort so wertend ist.
Welcher Begriff?
Hotel Mama. Ist ja sofort so wertend.
Was ist daran wertend für dich? Also die Bequemlichkeit, die da drin steckt im Begriff Hotel?
Ja, genau. Und Mama und Papa machen weiter für mich das, was sie bisher auch schon getan haben, nämlich mir alle Unwegsamkeiten aus dem Weg räumen.
Und ist schön bequem.
Das ist wunderbar angenehm.
Genau. Und diese Professorin aus Wien, wo ich viel gelesen habe, eine Frau Sirsch, die hat gesagt, also sie hält da gar nichts von, weil dieses Thema natürlich wie jedes Thema viel, viel, viel komplexer ist und man nicht sagen kann, die Leute, die aus dem Hotel Mama nicht ausziehen, sind irgendwie faul, bequem, unselbstständig, nein. Und es gibt Leute, die zum Beispiel ganz früh sich da emanzipiert haben von den Eltern und quasi da zwar noch im selben Hause wohnen oder ein Zimmer da haben, aber eigentlich total unabhängig sind. von denen und...
Ja, das ist ja was anderes.
Ja, genau. Aber so geht's ja los. Mhm. Ne? So wie, was, wo fängt das an, wo hört das auf und so weiter.
Ich habe ein sehr interessantes Beispiel für dich. Würde mich interessieren, ja. Alex, was du dazu sagst. Ich habe durch eine schreiberische Tätigkeit mal einen jungen Roma kennengelernt.
Ja.
Und also mit dem habe ich zusammen einen Text geschrieben. Und der wohnte mit einer relativ großen Familie, also mit seinen Geschwistern, zusammen noch mit der Mutter in der gleichen relativ kleinen Wohnung. Und da ist es in deren Kultur offensichtlich nicht, so hat er mir gesagt, dass man auszieht, wenn man eigene Partnerschaft hat und so langsam flügge wird. Also da würde man ja spätestens sagen, wenn ich verheiratet bin, ne, dann ziehe ich aus. Nein, wenn Kinder da sind. Das heißt, da wohnte also nicht nur seine Mutter und seine Geschwister, sondern auch schon, ich glaube, es war die Ehefrau des ältesten Bruders, lebte da auch mit. Ja. Das kann ja jetzt auch nichts mit Faulheit zu tun
gar
haben,
nicht.
Sondern
nee,
das
überhaupt
ist also ein im Vergleich zu dem, was wir kennengelernt haben, ein krasser kultureller Unterschied.
Ja, richtig, würde ich auch sagen.
Die Gründe, ne? Wenn wir mal gucken, warum gibt es das und woher kommt das? Hat natürlich wahnsinnig damit zu tun. Da habe ich sogar indirekt in meiner Diplomarbeit als Sozialpädagoge drüber geschrieben. Diese Phase des...
Einfließen, dass das ein diplomierter Sozialpädagoge ist.
Ja, da gab es noch ein Diplom dafür und nicht so ein Master. Also.
Früher war alles besser, merkst du?
In jedem Fall. Also es gibt die Phase des Emerging Adulthood. Also man könnte das ein bisschen mit erwachsen werden. Ne? Mhm. Und die ist zwischen dem Jugendlichsein, Jungsein und dem Erwachsensein gibt es die Phase des Erwachsenwerdens. Die kann man ungefähr verorten in der Zeit von 18 bis 25. So, und wir leben in einer Zeit, in der diese Lebensabschnitte alle viel schwieriger und komplexer und ungleichzeitig vor allem ablaufen. Also früher hat man seine Ausbildung gemacht. Dann ist man mit der Ausbildung fertig gewesen und dann haben ein ganz hoher Prozentsatz von Leuten geheiratet und haben damit einen Schritt, so ein Initiationsriten unterschiedlicher Art gemacht. Dann waren die erwachsen und dann war klar, dann zieht man aus.
Und haben aber eigentlich das Leben der Eltern, das Lebensmodell der Eltern weitergelebt.
Genau. Ja. Und heute alleine berufliche Ausbildung ist total unterschiedlich. Da gibt es Leute, die sind mit 18 fertig und dann gibt es Leute, die studieren und dann kannst du ja noch sagen, sind die mit ihrem Bachelor fertig oder erst mit dem Master oder erst mit der Promotion.
Oder eine Leute, die machen eine Ausbildung und verdienen da schon Geld, gehen dann in ein Studium, wo sie weniger Geld verdienen und plötzlich sind die ganzen Voraussetzungen so wohl andere.
Also zum Beispiel der Kollege, von dem ich eben sprach, der noch zu Hause wohnt, der war aus unserem Freundesbereich einer der ersten, der mit seiner beruflichen Ausbildung fertig war und Vollzeit gearbeitet hat. Mhm. Also diesen Teil von Erwachsenwerden hat er viel früher abgeschlossen, wenn man davon abschließend reden will, viel früher abgeschlossen als der ganze Rest von uns. Die anderen hatten dafür viel früher, das ist ja heute auch ganz normal, aber da denkt man auch nicht mehr nach, die richtige Partnerin, den richtigen Partner finden und mit dem dann zusammenziehen oder gar heiraten. Das war früher viel, viel früher der Fall und da hat man sich auch früher viel, viel mehr festgelegt. Das war ja auch lange ein Zeichen für, ist jetzt verheiratet, ist jetzt zusammen, ist jetzt erwachsen. Und wir leben in soziologisch hochspannenden Zeiten immer noch und es ist ja ziemlich lange her, dass ich meine Diplomarbeit geschrieben habe und da war das auch schon ein Thema, dass diese Phase des Erwachsenwerdens oder das junge Erwachsenenalter so ausdifferenziert ist, dass du in manchen Bereichen kannst du irgendwie promovierter Soziologe sein, wohnst aber noch bei Mutter. Mhm. Und weil das so ausfranst, sind solche Sachen oft ganz, ganz schwierig zu bewerten.
Gerade in diesen Tagen wird ja die evangelikale, konservative, amerikanische Christenlobby, ist ein sehr langes Wort geworden, sehr laut darin zu sagen, was Family Values sind aus christlicher Sicht, also dass eine Ehe zum Beispiel aus Mann und Frau besteht und so weiter, dass man am besten Kinder haben soll und so weiter und dass man zur Familie stehen soll. Wenn man in die Bibel guckt und zu Jesus schaut, findet man ja interessanterweise einen Satz, der ganz, ganz gegen Familie, also seltsamerweise völlig paradox zu dieser Darstellung der amerikanischen Idealfamilie steht. Ihr wisst, welchen ich meine.
Wer ist mein Vater? Wer ist meine Mutter? Wer sind meine Schwestern? Wer sind meine Brüder?
Im Markus-Evangelium Kapitel 3 steht, Jesus erwiderte, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er blickte auf die Menschen, die im Kreis um ihn herum saßen, und sagte, das hier sind meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen Gottes erfüllt, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter.
Kannst du die Stelle ein bisschen uns näher bringen?
Ich kann sie, ja, also, Jesus lehrt. Menschen kommen zusammen und es war wieder ein Menschenauflauf. Dann heißt es, und dann kamen auch seine Schwestern und Brüder und seine Mutter. So. Und er wird darauf hingewiesen, ja, die stehen da hinten, die wollen dich sehen. Und er lehnt im Grunde genommen ab und sagt, naja, wer kann das schon weinen? So, also es gibt nur einen Vater und ihr seid meine Schwestern und Brüder. So, die wird natürlich immer sehr negativ, nicht immer, aber sie wurde sehr oft sehr negativ ausgelegt. So nach dem Motto, er lehnt seine eigentliche Familie ab und so weiter. Ich verstehe es anders. Und dahinter steckt aus meiner Sicht die Frage, die er ja bis heute stellen würde, ja, was willst denn du eigentlich, du Mensch, was hast denn du eigentlich für dein Leben vorgesehen? Mich interessieren überhaupt nicht die familiären Vorgaben, mich interessieren nicht die Ideen, die andere für dich hatten, ja, dass die Lebensmodelle, in die du jetzt einfach hineingesteckt wirst und weiter fortsetzen willst, sondern mich würde interessieren, was hast du denn für Ideen und Vorstellungen für dein Leben? Das ist aus meiner Sicht etwas Hochmodernes und sehr Radikales für die damalige Zeit.
Sagt einer, der auch bis Ende 20 zu Hause gewohnt hat, der Jesus ungefähr. Also der hat bis Ende 20, 30 hat er zu Hause gewohnt. Der faule Sack.
So.
Na, so, im Hotel Maria.
Genau, aber er ist auch schon schön als Kind weggelaufen. Ne, als Kind weggelaufen da in den Tempel und hat sich da hingesetzt und hat gesagt, du kannst mich mal, ne, zur heiligen Gottesmutter, uiuiui.
Oh, das stimmt, ja.
Ne, und hat gesagt, hier, ich mach hier, ne, ich bin hier im Haus meines eigentlichen Vaters, ja. Ne, und ah, so ja. Weiter. Also, ich fand das auch mal sehr schön, habe auch einen sehr tollen, folge ich auf Instagram, einem sehr tollen US-amerikanischen lutheranischen Pfarrer, der immer sagt, was ihr mit euren Familienwert, was du da angesprochen hast, ja. Jesus hat sich dafür überhaupt nicht interessiert. Es gibt die Bibel nicht her.
Ja,
das
genau.
Gibt die Bibel überhaupt ja. Nicht her. Diese ganzen Familienwerte, die ihr da als christlich ansieht, das steht da nirgendwo.
Also der
nirgendwo.
Pastor, von dem du erzählst, der ist ein eben nicht ein Evangelikaler, Radikaler.
Sondern Lutheraner aus den USA. Und der sagte, es gibt nichts, nicht mal falsch verstehbar, interpretierbar. Das gibt es da nicht. Ne, also klar, es gibt, du sollst Vater und Mutter ehren, ne, aber was das ist, kann man ja auch lange drüber reden, aber dieses Ganze, was die daraus bauen, die heilige Familie, die gibt es höchstens aus einer Romantisierung dieser Krippen-Weihnachts-Situation. Und da wissen wir ja auch, das steht ja auch längst nicht in jedem Evangelium. Ne?
Lukas ist das.
Lukas ist
der
das.
Der vor
ne?
allen Dingen davon berichtet.
Genau, ja, ja. Und das ist so eine romantisierte Kitschnummer. Aber auch daraus, aus so einer Flüchtlingsfamilie, die im Stall lebt, kannst du so eine Nummer eigentlich auch nicht bauen, was die uns da alles einreden wollen, was die Kinder angeblich alles für ihre Eltern tun müssen.
Kommen wir nochmal zu Kindern, die zu Hause leben und vielleicht eventuell länger zu Hause leben, als es gut wäre, zurück. Urs, man kann dir nicht vorwerfen, du seist ein Helikoptervater, es sei denn, der Helikopter, von dem wir reden, ist ein Apache-Helikopter mit Raketenwerfern.
Das nehme ich gerne als...
Und Rollkragenpullover.
Du bist immer schlechter im Einbauen dieser Wörter. Immer schlechter.
Das ist einfach frei assoziiert.
Das ist wirklich, also
ich fand das mega gut.
Also, das ist ein Problem.
Stell mal vor, Kind Nummer 2 bleibt irgendwie länger zu Hause, als es gut für den ist. Wie würdest du denn damit umgehen?
Man muss gucken, es ist absolut möglich, auch wenn Alex das jetzt negieren wird, aber es ist absolut möglich, bei den Eltern zu wohnen und trotzdem total selbstständig zu sein.
Nö, das würde ich überhaupt nicht negieren.
Würde ich auch für mich ergänzen und in Anspruch nehmen. Ich glaube, ich war mit ganz vielen Sachen beschäftigt, unter anderem damit irgendwie Schauspieler zu werden und so und habe versucht, selbstständig zu werden und habe trotzdem zu Hause gewohnt.
Also ich habe in der Vorbereitung einen sehr schönen Satz gelesen, der hat gesagt, wir haben eine unglaublich komplexe Welt. Wir leben in einer unglaublich komplexen Welt und das hatten die Leute zu anderen Zeiten nicht. Da war die Welt auch komplex, aber nicht so komplex wie jetzt. Und in einer unheimlich komplexen Welt brauchst du eine sichere Homebase. Da brauchst du vielleicht länger eine sichere Homebase als an anderen als zu anderen Zeiten. Und deswegen kann das durchaus gut sein, so wie du das gemacht hast. Ne? Man ist noch ein bisschen da und man hat noch mal so einen Punkt, wohin man zurückfallen kann. Das ist ja auch noch mal ein bisschen was anderes, als jetzt dauerhaft da zu wohnen. Ich glaube, das ist wichtig. Und wenn ich den Eindruck hätte, das wäre für Kind Nummer zwei schlecht, dass der da ist, dann würde ich das machen, was Kindern am meisten wehtut, am meisten auf den Sack geht.
Fernsehverbot?
Das intensive Einzelgespräch.
Alex und ich wissen, wovon er redet, denn das führt er mit uns manchmal auch, das intensive Einzelgespräch. Ja. Fühlst du dich danach auch immer so schlecht und denkst immer, ja, aber er hat leider recht?
Nee.
Okay. Lügner, dreckiger Lügner.
Ich schon.
Das intensive Einzelgespräch würde ich dann führen. Und ich finde aber übrigens auch spannend, dass es gibt eine Studie, weil die geht nicht länger, weil die späteren Daten nicht haben, von 1925 bis 1984. Wann sind die Leute ausgezogen und so. Es gibt keine ernsthafte Veränderung.
Oh, ist interessant.
Es gibt keine ernsthafte Veränderung, sondern es gibt nur, wie ganz oft bei diesen Sachen, es gibt so ein Gefühl, die bleiben ja heute alle länger zu Hause. Mhm. Ne? Und die haben gesagt, nee, und sie haben jetzt die späteren Daten nicht, aber sie würden sagen, von dem, was sie so beobachten können, wahrscheinlich wäre es auch nicht anders.
Interessant.
Und was es gibt, ist, Jungs bleiben länger zu Hause.
Das ist,
als die Mädchen. So da kann man ja, das ist immer, das hat auch mit entwicklungspsychologischen Fragen zu tun, aber auch mit was anderem. Und da möchte ich dann meine weibliche Seite nach außen stellen.
Ja,
gerne.
Nämlich, dass Frauen auch deswegen früher gehen, weil die früher eine feste Partnerschaft haben.
Mhm.
Also, ne, ich will überhaupt nicht sagen, Frauen gehen alle nur weg, wenn sie dann einen Partner haben, der sich um sie kümmert, das will ich damit nicht sagen. Aber die finden das früher. Und ich, als ich dann gehen musste, bin auch gegangen, also ich hätte ja nicht gehen müssen, ich hätte daher auch im Chaos weiterleben können. Ich habe den Absprung ja auch nur gewagt, weil ich damals eine ganz tolle erste Freundin hatte, die, und das muss ich leider zugeben, nicht in allem, aber in vielen eine Mutterrolle übernommen hat oder eine Erziehungsperson, Figur war, die für mich Leben organisiert hat, die sichere Homebase geschaffen hat.
Das ist vielleicht ein besseres Wort als Erziehung, das wirkt ein bisschen seltsam, aber die für dich viel organisiert hat.
Die für mich wahnsinnig viel organisiert hat und deswegen hat die Beziehung auch nicht gehalten, weil ich mich da in etwas ganz anderes geflüchtet habe und der ganz viel Verantwortung von meinem Leben, ich würde sagen, halberlei unbewusst auf sie übertragen habe und ihr aufgebürdet habe. Und das geht, also du kannst auch ausziehen, will ich damit sagen, und völlig unselbstständig bleiben.
Ich bin vielleicht ein, zwei Jahre zu lange zu Hause wohnen geblieben. Mein Vater allerdings, der ist vom Zusammenleben mit seiner Mutter direkt zum Zusammenleben mit meiner Mutter übergegangen. Ist wahrscheinlich auch eine Biografie, die es ein-, zweimal öfter gibt in diesem Land. Aber das heißt, mein Vater kann natürlich keine Waschmaschine einräumen und ausräumen und kann gar nichts im Haushalt. Wäre völlig aufgeschmissen und für sich auf sich allein gestellt. Deshalb ist für mich die Frage gar nicht so sehr wichtig, wann ziehst du aus? Ich finde die auch wichtig. Aber hast du auch mal die Erfahrung gemacht, wie ist denn das?
Alleine zu leben,
einen Haushalt zu organisieren.
Und ich habe wenig alleine gelebt. Ich habe so, ja. Also ich hatte dann, wie gesagt, hat sich die erste Freundin von mir getrennt. Und dann, dann so ein Jahr später habe ich meine zweite Freundin gefunden. Danach dann nochmal ein Jahr, bis ich dann meine jetzige Frau getroffen habe. Aber ich hatte da schon so Phasen. Aber wahnsinnig lange alleine für mich gelebt habe ich eigentlich gar nicht. Ich weiß nicht, wie war das bei euch?
Ich muss die Chance ergreifen und jemanden fragen, der mal im Priesterseminar gelebt hat. Würdest du sagen, es gibt viele, die ähnlich wie mein Vater vom Hotel Mama ins Hotel Ehefrau, gibt es Priester, die vom Hotel Mama direkt ins Hotel Priesterseminar gehen? Denn da müssen die sich, glaube ich, auch nicht mehr um so viel kümmern, oder?
Ich habe diese Zeit noch kennengelernt, also so die letzten Ausläufer. Ja. Heute hat sich das ja auch alles stark verändert.
Erzähl, wie es vorher war und wie es jetzt war.
Naja, also im Priesterseminar wurde uns auch schon nicht mehr alles abgenommen. Wir haben auch selber gewaschen und so weiter. Das war noch 10 Jahre zuvor auch anders. Ne? Aber natürlich wurde für uns zum Beispiel gekocht, ja, und einmal in der Woche wurden unsere Zimmer gereinigt. Also hat sich mittlerweile verändert, aber
Es war schon ein Hotel, kann man sagen.
Es war, es war ein Wohnheim mit Hotelstandard. Ja. Für mich geht es bei diesem Thema auch vor allen Dingen um die Verantwortung. Anne, meine Frau, arbeitet ja auch an der Universität und ist in der Studienberatung tätig. Und sie erzählt mir immer wieder, dass wenn die Erstsemester zur Studienberatung kommen, und das sind ja die, ne, die quasi so im Übergang stecken, ne, also von zu Hause hin ins eigene Selbstständige.
Genau,
Leben,
in der Phase,
ne, so.
Über die wir reden.
Genau, so. Und sie erzählt immer wieder davon, dass es zu interessanten, kuriosen Missverständnissen kommt, ja, die sie dann liebevoll ausräumen möchte. Und zwar, wenn...
das kann deine Frau.
Ja, natürlich.
Ihr kennt Anne nicht. Anne ist liebevoll, so, auf jeden Fall.
Vorsicht, was wir... Die hört das immer bei der Gartenarbeit.
Ja.
Vorsicht, was wir jetzt sagen.
Sie ist unheimlich liebevoll, ja. Aber sie weiß, dass es oft liebevoller ist, das Heftpflaster in einem Ruck abzureißen,
ja,
als langsam.
Sehr schöne Formulierung, sehr schöne Formulierung.
Wunderbar,
ja.
Genau das tut sie. Und zwar, indem sie Studierenden erklärt, wenn sie sagen, ja, also ich habe jetzt hier diese Veranstaltung, da bin ich jetzt nicht mehr reingekommen und so weiter, oder ich habe diese Studienleistung nicht erbracht, Punkt. Und dann schauen diese Menschen meine Frau an und erwarten jetzt von ihr, dass sie den Karren aus dem Dreck holt.
Mütterlich agiert quasi.
So, und Anne macht das nicht. und appelliert dann nein, sie appelliert nicht.
Nein,
nicht. Ich kann es nicht anders sagen. Sie erklärt ihnen, dass Leben so nicht funktioniert.
Ja.
Ja? Und ich finde, das ist wichtig, irgendwann zu kapieren. Es gibt ja diesen, ich glaube, auch etwas überstrapazierten Begriff der Helikoptereltern. Ich habe in dem Zusammenhang auch mal von den sogenannten Rasenmähereltern gehört. Rasenmähereltern sind die immer versuchen, den unmittelbar vor den Kindern liegenden Bereich frei zu mähen.
Also noch krasser als die Helikoptereltern.
Ganz genau. Und das ist es doch, worum es geht, unter anderem geht beim Erwachsenwerden, zu sagen, ja, das läuft jetzt gerade nicht glatt. Da ist jetzt wirklich eine Herausforderung zu überstehen und da muss ich jetzt was machen. Da muss ich jetzt was tun. Dafür bin ich eigenverantwortlich.
Also ich würde auch da anschließen und würde sagen, ich habe Kinder, die ekelerregende Streber sind. Das muss man wirklich sagen. In der Schule grauenhafte Streber, Noten ekelerregend.
Das ist nicht wahr. Grauenhafte Streber helfen anderen Leuten nicht, behalten ihre Hausaufgaben für sich.
Nein. Okay, sie haben ekelhaft, ekelerregend gute Noten. Und das ist in vielerlei Hinsicht toll, aber ich glaube, es ist wichtig, aber vielleicht überhöhe ich das auch, Niederlagen zu erleben. Ich würde wirklich sagen, besser
vor allen Dingen jetzt, wo es noch keine Katastrophen
jetzt,
sind.
Vor allem jetzt, wo es völlig egal ist, wo du denkst, wenn ich eine 5 habe, das ist schlecht, oder schlimm, völlig egal, ob ich 5 habe oder nicht. Also so, Niederlagen zu erleben und dann nämlich zu merken, hui, das geht ja auch wieder weg. Ne? Hui, das kann man ja überstehen. Ne, und so weiter, bevor eine richtige kommt und dann ist man vollkommen unvorbereitet und dann sitzt man bei Anne Rolfes, erwartet Hilfe und kriegt einen an den Hals.
Gott, ich muss noch nach Hause fahren.
Nein, die hilft ja, ne? Die tut das ja aus einem Impetus der Hilfe, weil sie denkt, das wird dir viel besser tun.
Ich finde es interessant, dass du kommst ja aus einer teilweise noch sehr ländlich geprägten Gegend. Alex, Urs, du hattest, weiß ich ja auch mal, eine Freundin, die vom Hof kam, ne?
Ja.
Und wir sind ja alle so Klein- bis Großstädter irgendwo. Diese Diskussion mit jemandem, der vom Hof kommt, wäre ja eine völlig andere. Der bleibt ja da, bis er in der Position ist oder sie, um sich dann um die Eltern zu kümmern, die da bleiben.
Ja, und arbeitet aber, jetzt auch nicht alle, ne? Aber teilweise hat einen eigenständigen Arbeitsbereich, seit er 15 ist.
Ganz genau.
Ne?
Stimmt.
Ja. Und das will ich auch nochmal erwähnen, so, ne? Weil wir jetzt so ein bisschen die Tendenz haben, hier werdet doch mal früh selbstständig und so. Es gibt auch die Möglichkeit, selbstständig zu werden und, wie du gerade richtig sagst, sogar früher als die dann und trotzdem zu Hause zu bleiben. Aber dann ist es eben kein Hotel, ne?
Nein, dann ist es kein Hotel und auch gleichzeitig, muss ich auch sagen, muss man wirklich alles... Na, das hat ja auch keiner gesagt, weiß ich. Aber muss man alles selber können. Darf man nicht mal eine Zeit lang unselbstständig sein und so weiter. Ich glaube trotzdem, unterm Strich, bei allem, was ich jedem gönne, mal so Phasen, wo auch andere dich massiv unterstützen und du vielleicht unselbstständig bist, ist unterm Strich für dich, glaube ich, erfüllender, wenn du Selbstwirksamkeit-Erfahrung machst, ja, heißt genau. Das so schön, ne? Ja. Wenn du selber merkst, ich krieg selber was hin. Ich glaube, für die eigene Lebenszufriedenheit ist eine lange Phase von Unselbstständigkeit oder der Eindruck, man sei so unselbstständig, nicht gesund. Das glaube ich schon. Aber wie gesagt, das soll überhaupt nicht heißen, jeder muss es alleine schaffen, so eine scheiß Leistungsgesellschaft, Kacke soll das gar nicht sein, sondern mir geht es darum, dass die Leute merken, sie sind selbstwirksam und das, weil ich glaube, dass das glücklich macht.
Ich finde das ganz wichtig, was du jetzt am Ende noch gesagt hast und möchtest deshalb doppelt und dreifach unterstreichen. So sehr das wichtig ist, dass man selbstständig wird, muss man nicht alles selbst können, denn wir sind eine solidarische Gemeinschaft und ich kann ganz, ganz viele Dinge nicht und dafür bist du da, Urs. Also für ganz viele Sachen, die ich nicht kann, bist du an meiner Seite und ich hoffe auch ein bisschen umgekehrt.
Absolut, ja? Absolut. Und ja, auch Rolfes ziehen wir halt komplett mit durch. Ne? Ja, aber das ist...
Wir mögen dich trotzdem sehr. Du bist du die Maus Frederik. Du kannst uns im Winter von den Farben erzählen.
Genau, und uns damit auf den Sack gehen. Und dann denken wir, ach komm, jetzt doch Winterschlaf, bevor er wieder mit seinen Farben anfängt.
Frederik ist eine literarische Maus aus dem Bilderbuchklassiker von Leo Leoni. Während andere Mäuse Vorräte für den Winter sammeln, sammelt Frederik Sonnenstrahlen, Farben und Wörter, um die kalten Tage mit Wärme, Hoffnung und Poesie zu füllen.
Das war übrigens die letzte Folge unseres Podcasts.
Nein, das stimmt überhaupt nicht.
In dieser Konstellation.
Sagt nämlich immer noch ich, was. Solange ich nicht sage, das ist der letzte Podcast gewesen und solange ich am Ende noch eine neue Folge ankündige, solange geht es ja auch noch weiter in genau dieser Konstellation. Und in dieser kommen wir jetzt auch zum Ende dieser Folge und zur Abstimmung. Urs, ist es Sünde, im Hotel Mama zu wohnen?
Nein.
Alex.
Ja.
Wenn Hotel draufsteht, mit aller Bequemlichkeit, würde ich auch sagen, ja. Hast du dein Wort eingebaut?
Ja, und zwar legendär. Es ist euch gar nicht aufgefallen.
Nein, es ist uns gar nicht aufgefallen.
So gut, dieses Geschick, was du hast, sprachlich
ich
auch.
Ich weiß. Ja, wirklich, das ist einfach rhetorisch großartig. Das machst du in der nächsten Folge genauso nochmal nachsitzen, Herr Wolfes. Die nächste Folge, in der wir uns dieser Frage widmen.
Ist es Sünde, Sex zu verkaufen?
Bis dahin, alles Gute. Tschüss.
Ist es Sünde?
Ja, also.
Ist es Sünde ist eine Produktion von Thiemann TV im Auftrag der Stabsabteilung Kommunikation des Bistums Osnabrück. Redaktion Urs von Wulfen. Sprecherin Manuela Reiser. Musik Johannes Kraas. Ton und Schnitt Johannes Kasser.